Oh, servus zusammen bei Alles nur geklaut. Hier sind wieder der Beda.
Und der Ralf.
Ralf, heute, wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, haben wir einen Gast. Und man muss sagen, auf diesen Gast sind wir tatsächlich nur per Zufall gekommen.
Tatsächlich, manchmal bringt der Zufall die besten Begegnungen und ich freue mich heute unglaublich, weil wir wirklich Kompetenz mit ans Board geholt haben, mit ans Mikro geholt haben. Ein Cloud-Enthusiasmus-Kollege von uns unterstützt uns heute tatkräftig. Bald sind wir nur noch mit Gast unterwegs, wenn ich das so sehe. Wir werden da richtig regelmäßig. Ich freue mich, Peter.
Ich glaube, wir sollten an der Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, wie wir denn auf unseren Gast gekommen sind, bevor wir denn enthüllen, wer es ist. Und ich glaube,
Trommelwirbel.
Trommelwirbel, ich glaube, man kann schon mal so ein bisschen teasern an der Stelle. Es hat was mit unserem Namen zu tun.
Da ist mir doch glatt irgendwann mal eingefallen. Ich google einfach mal nach alles nur geklaut. Ich würde gern mal wissen, wie ist denn unser Standing so? Wenn man so, es gibt ja immer so Zeiten, so einmal im Jahr googelt man seinen Namen und schaut, was kommt dabei raus, wo wird man gefunden? So habe ich mir gedacht, gebe ich doch mal alles nur geklaut ein. Tatsächlich wollte ich einen Link für unseren Podcast suchen und war zu faul, da irgendwie rumzusuchen. Und auf einmal finde ich eine Homepage. Alles nur geklaut.com.
Richtig. Und das Schöne daran ist, es ist genau wie bei uns, es geht um Cloud, aber tatsächlich genau die andere Richtung. Wir machen das mal, sage ich mal, nicht mündlich, sondern hier kann man sich für einen Newsletter abonnieren in deutscher Sprache, der aktuell wöchentlich, glaube ich, erscheint. Vielleicht wird mich unser Gast auch gleich korrigieren, werden wir sehen, wo es tatsächlich einfach mal um Themen rund um ja, IT-Welt, Cloud, Open Source, Architektur, Infrastruktur, Management-Themen geht, wo man auch einfach, glaube ich, eine gute und interessante, lesenswerte Lektüre auch mal einmal pro Woche bekommt, wo man sich sagt, okay, ich nehme einfach mal die Zeit, setze mich hin und lese das Ganze mal durch.
Absolut empfehlenswert, tatsächlich. Es ist quasi unabhängig davon, haben wir mit Alles nur geklaut hier ein breites Universum geschaffen. Uns könnt ihr beim Joggen zuhören und unserem heutigen Gast, dem könnt ihr vertrauensvoll den Newsletter abonnieren und euch damit News eindecken, genau zum gleichen Themenspektrum.
Genau, deshalb machen wir es kurz. Lieber Andreas, Lea, Andi, Servus bei uns in der Runde diesmal. Wir freuen uns wirklich, dass du heute dabei bist. Und ich glaube, wir fangen heute mal so ein bisschen an, mit dir mal über IAC, also Infrastructure as Code, zu sprechen. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir uns einfach mal treiben, wohin das Ganze führt. Andi, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Sehr gern, hallo zusammen. Mein Name ist Andi oder Andreas Lehr, habt ihr ja gerade schon gehört. Ich komme aus dem Ländle. Ich hoffe, das hört man nicht am Ende zu arg. Ich bemühe mich, bin 40 Jahre alt, habe drei Kinder und arbeite jetzt auch schon ja, gut über 20 Jahre in der IT. Habe viele Themen schon gesehen bei unterschiedlichen Arbeitgebern und ja, ist eine spannende Reise. Aktuell noch spannender. Mehr denn je und ich versuche das, wie ihr auch, ein Stück weit zu verarbeiten, was ich tagtäglich erlebe im beruflichen Umfeld und versuche das ein bisschen niederzubringen. Und es hilft mir auch dabei, muss ich sagen, das Ganze strukturiert mal so ein bisschen zu verarbeiten und die Themen, über die ich so stolper, ein bisschen im Newsletter zusammenzufassen. Und das macht Spaß, kostet eine Menge Zeit, wie euer Podcast sicherlich auch. Ist aber auch sehr hilfreich und lehrreich, erfordert eine gewisse Disziplin. Und ja, bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt.
Das klingt ja fast wie ein bisschen Therapieansatz.
Bei den anonymen Claudern.
So ungefähr, genau, richtig.
Ja, so ist es auch. Ja. Also, ich finde, es ist so ein Stück weit aus der Naivität, die ich jeden Tag erlebt habe, geboren. Vielleicht ähnlich bei euch auch von der Geschichte her. Die Cloud, die richtet schon alles, ne? Aber das ist ja nicht so, das wissen wir. Gleichzeitig gibt es aber auch Schwierigkeiten mit traditionellen Datacentern und On-Premise-Infrastrukturen und ich versuche das einfach ein bisschen einzuordnen.
Und das ist ein total wichtiger Ansatz. Im Prinzip ist es ja für uns als Berater noch viel häufiger, dass wir damit von unterschiedlichen Fraktionen immer wieder konfrontiert werden, wo wir auch dann ganz schwierig oder ganz schnell in Erklärungsnot geraten, wenn man dann sagen muss, so, Ja, also wieso, ich brauche doch kein Backup in der Cloud, die Cloud ist doch eh ausfallsicher und da passiert doch nichts oder da muss ich mich doch nicht drum kümmern. Sicherheit, Microsoft hat doch schon gesagt, das ist alles sicher. Wir haben in unserem letzten Podcast unter anderem über dieses Shared Responsibility Thema gesprochen. Und diese ganzen Fragen, die da zusammenkommen, die will man auch tatsächlich, also dieser Therapieansatz, Peter, du sagst es, das hilft schon, wenn man mal drüber reden kann. Und so war unser Ansatz auch. Wir haben gesagt, hey, wir müssen mal nicht nur bei einem Bierchen reden. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, wenn ihr darüber redet, dann trinke ich noch ein Bierchen und höre euch zu. Nehmt es mal auf und darum kann ich sehr gut nachvollziehen, wie du einfach die Informationen, die dir ja in deinem Interesse und in deiner Woche sowieso vor die Füße fallen, einfach besser mal zusammenstellst für die Leute, die dann auch die Zusammenhänge daraus erkennen können.
Ja, also genauso ist es auch gedacht. Einfach auch, erstens ist es natürlich auch so ein bisschen eine Lesezeichensammlung für einen selber.
Ja.
Auf der anderen Seite sind es halt auch einfach teilweise die höchsten Klickraten hast du bei so lustigen Anekdoten, dann muss ich tatsächlich sagen, dass das denn, wenn der jetzt was war es letzte Woche, der Trockner von LG halt am Tag 1 GB Daten ins Internet sendet, dann finden die Leute das offensichtlich auch interessant, was denn das mit Cloud zu tun hat. Aber auch andere Themen, also IT-Management-Themen, wie skaliere ich bei Instagram meine Entwicklungs- und Betriebsabteilung hoch oder wie hat es der damalige CTO gemacht, solche Dinge versuche ich zu bringen, wie auch, was denn die Hyperscalers so treiben, aber was es auch für Alternativen gibt dazu.
Das ist ja tatsächlich ein bunter Blumenstrauß für Techniker bis Manager.
Für alle was dabei, ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja auch das Spannende. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal, wenn wir jetzt dann zum IAC-Thema umschwenken drauf. Das ist so eine Sache, die ich auch bei allen Podcasts immer wieder wiederhole und nicht müde werde, den Leuten zu erzählen. Heute auch wieder in einem Meeting, halbe Stunde einen Vortrag darüber gehalten, wie die Cloud diese Unterteilungen auch aufweicht. Und man eben nicht mehr nur sagen kann, ich bin nur Ausführer und ich muss mich nur um meine Firewall kümmern, sondern man muss dann mit einem ganz anderen Rollenmodell und mit ganz anderen Anforderungen und mit einer ganz anderen Verantwortung und Entscheidungsgewalt auch arbeiten. Die trifft jetzt nicht nur einzelne Personen und man kann nicht warten, dass es nur einen Entscheider gibt, sondern das wird viel kleiner in diesen ganzen Microservices oder Tasks verteilt und dann auch angewandt. So kann man das dann auch schön verteilen, die ganzen Entscheidungen und die Tasks und die Last.
Aber Andi, soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich musste meiner Frau erklären, warum die Software von ihrem Schneideplotter online sein muss. Weil sie nicht verstanden hat. Sie hat sich einen Schneideplotter, also sie wollte einen haben, den hat sie auch bekommen. Und sie beschwert sich immer, dass diese blöde Software online sein muss, ja. Mal davon abgesehen, geil ist sie nicht, ja. Aber ich habe dann erklären müssen, dass im Endeffekt die ganze Schnittmusterberechnung, wie dieser Schneidekopf halt dann fahren muss und so weiter, dass es halt nicht auf dem Rechner passiert, sondern dass sie tatsächlich innerhalb von ABS berechnen lassen über eine KI und dann das Ergebnis dann sozusagen erst wieder zurückgespielt wird. Und man glaubt gar nicht, wie viel Traffic der Spaß mittlerweile erzeugt.
Dafür braucht man jetzt Cloud. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube so 15 Jahre oder so, ein Freund von mir, der hat ein Sportgeschäft gehabt, auch nebenher betrieben. Und wir haben uns Freitagabends bei ihm getroffen, um Trikot-Vlog, den er ausgeplottet hat, für Handballtrikots. Ihr weiß nicht, wer Handball schaut, aber da ist ein bisschen mehr Werbung drauf wie beim Fußball. Da saßen wir zu sechst oder so an dem Tisch, haben ein paar Bierchen getrunken und die Vorlagen eben dann ausgestanzt, sodass die dann gedruckt werden konnten. Und ich glaube, der hat da einen 486er gehabt oder so.
Nee, das ist tatsächlich eine Wegeberechnung. Also du hast es dann mit verschiedenen Layern und dass er dann schneidet und mit den verschiedenen Messern und was weiß ich nicht alles. Also es ist mittlerweile Hightech, diese Dinger. Und meine Frau ist also absolut begeistert und macht alles mögliche Bastelkram für die Kinder und irgendwelche Aufdrucke dann für T-Shirts und so. Also da ist mittlerweile schon echt eine Menge dahinter. Und wie gesagt, die ganze Berechnung, im Endeffekt, wie er sich halt über die X- und Y-Achse bewegen muss und wo er dann hochfährt und so weiter, das ist mittlerweile tatsächlich alles in die Cloud ausgelagert. Ich weiß zwar auch nicht warum, weil die Rechner heutzutage ja eigentlich schon Leistung haben, aber es ist so gewünscht vom Hersteller, sagen wir es mal so.
Hast du dann auch eine Subscription für deinen Schneideplotter?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe es mir schon überlegt, wäre wahrscheinlich billiger als das Abo.
Also früher bei dem hatte war, ich hätte jetzt auf Dongle getippt, dass das irgendwie so ein modernes Dongle ist, aber dass das jetzt zur Wegeberechnung genutzt wird, spannend, weil früher hast du da noch traditionell bei den Plottern so einen Dongle hinten ranstecken müssen und darüber war
Genau.
dann die Lizenzierung geregelt, dass du auch wirklich den Plotter benutzen darfst.
Ja, nee, davon sind wir mittlerweile weg. Aber wir schweifen schon ab, merkt ihr das? Wir wollten eigentlich über IRC sprechen und sprechen später über alle möglichen anderen Themen, gell?
Das wäre dann die nächste Aufgabe, wenn du per IAC deiner Frau beibringst, wie sie die Muster quasi im Git-Repository ablegt, um sie dann an den Schneideplotter zu schicken, damit für die Kinder ein neues Bastelbild rauskommt.
Wenn man es versucht, ich habe sie jetzt dazu gebracht, also ohne IAC, dass sie zumindest meinen OneDrive ablegt. Mit Git will ich gar nicht erst anfangen.
Ja, aber
Prima.
IRC, jetzt das spannende Wort. Wir haben bei uns im Podcast darüber schon das ein oder andere Mal geredet und wir haben auch schon viel Werbung dafür gemacht, weil also der Hauptthemenpunkt, worum wir sagen, man braucht IRC, ist ja auch um die Time to Market, um die Bereitstellungsgeschwindigkeit für individualisierte Produkte in einem Unternehmen schnell hinzubekommen. Das heißt, heutzutage so dieser Unterschied, ich will einen provisionierten Server, jetzt mal so als plakatives Beispiel, irgendwo bereitstellen. Ich will eine hohe Automatisierung haben, ich will das standardisiert haben und ich will das vielleicht mit komplettem Configuration Management in 2 Stunden bereitgestellt haben, ohne dass jemand einen Klick macht, vielleicht noch an irgendeinem Service Now angebunden, von dem dann die Importdateien daherkommen. Da hinten, das wird automatisch verarbeitet, läuft über die Pipeline, wird deployed und im Hintergrund brauche ich nur ein paar Coder, die quasi das Repository pflegen, aber für die Aktion, für das eigentliche Bereitstellen, muss niemand mehr was machen. Das ist so der Hauptapproach, auch wenn wir IAC erklären, weil das so der für den klassischen ITler häufigste Use Case ist, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Gründe und viel, viel mehr auch die richtige Entscheidung für ein IRC-Tool zu treffen, die für IRC sprechen. Was wäre bei dir jetzt mal, wenn man dich fragen würde, Andi, warum soll ich meine IT auf IRC umstellen? Wo würdest du da anfangen?
Also ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du schon genannt, das ist das Thema Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit. Ne? Wenn ich jetzt eine einfache Webanwendung habe, dann gewinne ich noch nicht so viel. Aber wenn ich jetzt mal ein Terraform mir komplett gebaut habe für zum Beispiel eine SAP-Landschaft, wo ich VMs, Datenbanken, irgendwelche Message Queues, Freischaltungen, Load Balancer und so weiter drin habe und ich brauche für irgendein Projekt nächste Woche eine Spielumgebung und ich kann die auf Knopfdruck erstellen, gewinne ich halt extrem viel. Ne? Oder jetzt gerade in größeren Konzernen hast du halt gewisse Standards. Du musst einen CIAM-Provider anbinden für Single Sign-On-Dienste, du musst irgendwelche Monitoring-Lösungen anbinden, irgendwelche Alerting-Lösungen anbinden und das machst du halt, da machst du einmal eine Art Template. Oder eine Lösung, eine Art Blueprint, die immer wieder übernommen werden kann. Und an der sich, die kann sich ja auch immer weiterentwickeln. Und damit gewinnst du für mich schon viel. Wo wir
Absolut.
immer auch spannende Themen haben, ist das Thema Auditierbarkeit. Dass du nachvollziehen kannst, was wann wo geändert wurde. Jetzt nicht direkt, um irgendwelche Blaming-Themen zu machen. sondern einfach Themen nachvollziehen zu können. Ne? Also wir
auch,
versuchen
auch
tatsächlich
die Fehlersuche auch so, ist ja viel einfacher,
ja.
wenn ich weiß, vorgestern hat es noch funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr, wenn ich nicht erstmal rausfinden muss, wann hat welcher Admin welche Checkbox vergessen anzuklicken, weil ein Telefon geklingelt hat, sondern ich sehe ja genau, wer wann welche Zeilencode geändert hat.
Ja, ich finde auch, also find es halt grundsätzlich ein spannender Ansatz, weil ich glaube, in Zukunft werden wir halt einen Personalmangel haben. Wir hören es schon überall so, den War for Talents, dass der schon läuft. Ich glaube, der wird jetzt dann teilweise noch intensiviert durch diese, was auch immer nach Corona übrig bleibt von Remote Only oder Remote First Strategien. Da ja. werden die Talente werden hin und her springen können. Das ist ja viel einfacher noch, wie ich muss umziehen. Und dann musst du einfach mit dem vorhandenen Personal deutlich effizienter arbeiten. Und das kannst du, das ist ein sehr gutes Mittel dazu, ist Infrastructure as Code. Ne? Und zwar nicht nur für Infrastruktur, das kann ich ja genauso für Monitoring verwenden, ne? Oder für Software as a Service Tools, die ich anbinden will. Ich kann, dann komme ich mit meinem Standard als Konzern und sage, hier, lieber Software as a Service Anbieter, wo ist denn eigentlich das Audit-Log? Für unsere Revision, wo kann ich denn nachprüfen, wer wann zuletzt eingeloggt war und so weiter und so fort und wo ist denn das Vier-Augen-Prinzip bei euch, ja, und solche ja. Dinge, die kann ich ja viel entspannter mit Terraform lösen und im Git-Repository.
Ich kann auch meine Zugangsdaten und meine Access Points ganz anders nutzen, indem ich eigentlich gar niemanden Zugangsdaten geben muss, weil ja, ja die ganzen Änderungen alle nur über eine parametrisierte Pipeline drüber laufen.
Ja, also das haben wir tatsächlich jetzt auch spannenderweise gehabt bei einem Software-as-Service-Tool. Die haben es, wenn du eine Mehrfachvererbung von Rechten und Rollen brauchst, das ist halt, das ist nichts, wo so ein typischer SaaS-Anbieter dran denkt, dass da eine Firma kommt, die wieder mehrere Firmen hat und darunter mehrere Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Berechtigungen. Und wie einfach ist es, wenn du das gar nicht brauchst und du sagst, hier, schaut in das Terraform-Repo, macht einen Pull-Request und dann ändert sich die Config von der SaaS-Lösung. Und ihr braucht nie einen Zugang dazu haben für das Produkt, also je nachdem, was es halt tut, aber. Und das finde ich einfach ein spannender Ansatz, ja, weil das dreht auch den Spieß ein bisschen so um, den man in der IT in der Regel hat, diesen Ticketberg mit ändert mal hier was, ändert mal da was. Nee, jetzt drehe ich den Spieß rum und sage hier, ändert selber. Hier ist die Dokumentation, hier könnt ihr euch wegen mir auch ein Video dazu anschauen. Hier seht ihr Beispielcode, hier seht ihr Produktivcode. Ich mache dir gerne eine halbe Stunde Einführung, aber die nächsten 200 Änderungen, die machst du bitte selber.
Ja, ja, vor allen Dingen, man hatte die Möglichkeit, der Abteilung oder dem Business, also man trägt ja, also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, man trägt die IT wieder mehr in das Business heraus. Es ist nicht mehr so getrennt, dass auch das Business, das irgendeine Anforderung hat, das schreibt in irgendeinem Demand-Management-Tool, so ist ja die klassische IT-Welt lange gewesen, beschreibt es sagenumwoben, was sie für eine Lösung wollen und dann schaut irgendeiner hin und egal, ob es jetzt der Netzwerker den Demand liest oder der aus dem Storage, dann kommen zwei unterschiedliche Lösungen raus, weil jeder was anderes reininterpretiert. Das ist gar nicht mehr notwendig. Also diese Möglichkeit, man kann dann sagen, hey, du kannst dich aus diesen Modulen frei bewegen und dann kannst du das zusammenbauen und dass die Module funktionieren und dass die Parameter richtig angewandt werden, dafür sorgt die IT. Aber wie dann die Technologie zusammengebaut wird und welche Werte du veränderst, du hast das gute Beispiel genannt. Es gab Leute, die haben ihren ganzen Tag nichts anderes gemacht als Firewall-Änderungen irgendwo eingetippst in irgendeine Zeile und das war dann IT-Tätigkeit. Sowas will man eigentlich nicht mehr machen. Einfach nur Werte irgendwo einfügen oder wenn sich was ändert, wieder jemand anderen dafür beauftragen, nur dass der Wert sich ändert. Da kann man schön Fire and Forget mit Infrastructure as Code einfach seine Werte verwenden. Und man lernt auch gleich, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Nebeneffekt, den ich bei Kunden schon rausgefunden habe, die kriegen auch ein bisschen mit, wenn man das Billing dann auch auf ihre Pipelines und auf das Ganze so umsetzt, die kriegen auch mal mit, was es kostet und was es nicht kostet. Und vielleicht wird dann mal nicht der 8-Core 196 Gigramm Server beantragt, sondern man stellt fest, dass es auch mit kleineren Ressourcen geht.
Das ist der schöne Nebeneffekt, ja.
Wollte ich gerade sagen, also A, man sieht es mal, und was, glaube ich, aber auch mal ganz wichtig ist, wenn wir das, wenn natürlich IT-Abteilungen auch gewisse Services, sage ich mal, zur Verfügung stellen über IAC, ist auch der Vorteil, du musst dich nicht mehr zwingend auch mit dem Zeug beschäftigen. Ja? Du kannst halt auch einfach mal sagen, okay, ich brauche jetzt hier einfach mal, was weiß ich, irgendeinen Load Balancer, oder ich habe hier eine Testumgebung und ich will einfach nur, dass die deployed wird und dass die halt passt. Da will ich mich einfach gar nicht mehr drum kümmern und da habe ich überhaupt keinen Stress mehr. Ich glaube, das ist auch also erlebe ich zumindest bei vielen Kunden, dass halt auch einfach dann aus der Entwicklungsabteilung kommt, hey, geil, ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen, wie kann ich den Service irgendwo aufbauen, sondern ich klicke ihn mir an, sage halt einfach da, mach mal. Und nach hinten raus kriegen sie das, was sie möchten.
So. Du hast trotzdem die Möglichkeit, als IT Vorgaben zu machen, die du dann darin abbaust. Ne? Dass du sagst, okay, unsere Backup-Retention-Policy, die bauen wir da mit rein. Unsere Standard-Firewall-Rules bauen wir mit rein. Unsere Standard-Alerting-Regeln, wie auch immer die aussehen, dann bauen wir mit rein. Und dann hast du schon mal so ein Grundgerüst immer da stehen, das man verwenden kann. Ich glaube, das spart auch schon viel Zeit auch immer. Und das Schöne finde ich halt auch, du hast da immer auch die Möglichkeit, durch diese Revisionierbarkeit eben auf eine funktionierende Version dann zurückzuspringen, je nachdem, ob es die Anwendung halt erlaubt, die dann auch drin läuft. Aber im Optimalfall sollte das natürlich so sein. Diese ganze Transparenz-Thematik, die verbesserst du um Faktoren, die man aus der klassischen Welt halt nicht kennt. Und das finde ich super.
Also unglaublich. Ich meine, Transparenz, auch die Sicherheit, dass wenn ich dreimal das gleiche Produkt bestelle, dass ich auch dreimal wirklich die gleiche Lösung irgendwo hinbekomme und nicht auf, wenn drei unterschiedliche Leute das Ticket ausführen, auch unterschiedliche Reihenfolgen von der Bearbeitung oder was mache. Oder auch unterschiedliche Geschwindigkeiten dahinter kriege. Ganz viele solcher Punkte. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Andi. Dieses Compliance-Policy-Thema, das man dadurch umsetzen kann. Also es ist eben, wir haben heute auch in der Cloud oftmals die Gefahr, dass die Leute ja in die Cloud gehen, weil sie schnell und einfach sich die Sachen zusammenstellen können. Weil du kannst ja Kreditkarte durchziehen und dann kommst du in der Cloud an deinen Service hin, wenn du den testen willst. Und da passt dir erstmal so schnell keiner so richtig auf, dass die Compliance stimmt, dass die Firewall die richtige genommen ist, dass vielleicht irgendwelche Netzwerke nicht miteinander verlinkt werden dürfen oder Sicherheitsrichtlinien drin sind. Und alles das stellst du einfach als Basis schon zur Verfügung mit IAC, ohne dass es der andere eigentlich mitkriegt.
Ja, also finde ich einen riesen Vorteil und das spart halt beiden Seiten Stress. Ne? Das ist ja auch das Schöne dran. Das ist ja nicht nur die Zeitersparnis fürs Business, sondern die Reproduzierbarkeit und die sichere Bereitstellung für die IT. Und am Ende hast du dann vielleicht halt keinen Datenleak im Public S3 Bucket, weil die Standardpolicy das halt verbietet.
Ja. Und es ist ja auch inzwischen so, dass also ich habe auch jetzt bei Kunden schon von IT-Abteilungen gehört, die haben sich verweigert, einen Service selbst zu bauen, weil sie gesagt haben, ja, wir hätten den gerne und ja, wir könnten das machen, aber wir wollen den späteren Betrieb, wir wollen die Verantwortung, die dann dahinter hängt, gar nicht erst an uns binden. Das gibt es ja häufiger auch in Unternehmen, dass es vielleicht irgendeine Insel-Software-Lösung irgendwo gibt, die wird dann eingeführt und dann bleibt oder verbleibt der Betrieb so erstmal sehr lange in der Firma, bis es von der zentralen IT irgendwann mal übernommen wird, wenn überhaupt. Und diese Verantwortung von Betrieb, von Redundanzen, von Sicherheiten, von der Umsetzung der Security Governance, den wollen die Leute aus dem Business ja selber gar nicht pflegen. Das müssen sie nur oftmals machen, weil es nicht vorhanden war. Und wenn man von Anfang an ihnen sagen kann, schau, kriegst du, ist alles schon geregelt, haben wir hier in unserem Code automatisch mit drin, dann freuen sich, glaube ich, wirklich beide.
Heißt aber im Endeffekt, du könntest IAC sogar so weit treiben, dass du es als Organization as Code schon auch bezeichnen könntest, zumindest in gewissen Bereichen, ja, von dem, was du zur Verfügung stellst. Weil du kannst ja mit Infrastructure as Code ja noch deutlich mehr zur Verfügung stellen als nur, sage ich jetzt mal, klassische Infrastruktur.
Eigentlich kannst du damit alles zur Verfügung stellen, oder?
Also ich finde das auch ein Riesenvorteil, weil was kennt das Business? Das macht ein Ticket auf und wartet 2 bis 12 Wochen, bis das umgesetzt ist.
Ja.
Ja, auch in der Vergangenheit hast du aber eine virtuelle Maschine schon relativ schnell bereitgestellt. Ne? Aber die Themen, die danach kommen, zum Beispiel irgendwelche Backup-Policies oder Security-Scans, Pentests, die Maschine muss in irgendeine Qualys-Appliance eingetragen werden oder was auch immer das da gibt. Das war immer für das Business intransparent. Aber das hat es eben als Service automatisch mitbekommen, weil das der IT-Standard eben ist. Ne? Und das kannst du in dem Fall auch ein bisschen transparenter machen und für die IT halt einfacher erledigt lassen. Und das ist, denke ich, auch das Wichtige und auch der Benchmark für die verbleibende On-Premise-IT in meinen Augen, inwieweit kann die 100% Infrastructure as Code machen. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt, weil meine These ist, dass so ein bisschen 80-90% Infrastructure as Code, die sind zwar schön, aber die letzten 20%, die tun mir dann halt trotzdem weh, weil dann muss ich wieder warten auf Tickets, Spielchen spielen. Das finde ich, darf man nicht außer Acht lassen, dass man wirklich, man gewinnt dann an dem Thema wirklich nur, wenn man es zu 100% umgesetzt hat. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und da haben die Cloud-Anbieter eben einen großen Vorteil.
Total. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch der große Grund, warum dann wiederum, selbst wenn man IAC ja für On-Premise-Geschichten auch hernehmen kann, in vielen Sachen die Cloud gewinnen wird, einfach weil sie nativ genau darauf ausgelegt ist, dass sie über IAC bedient werden kann. Und zwar zu 100%.
Die interessante Frage ist doch tatsächlich, könnte man dann eigentlich im Cloud-Umfeld sogar so weit gehen zu sagen, dass eigentlich der Begriff Infrastructure as Code es einfach schon gar nicht mehr trifft? Weil wir ja nicht nur Infrastruktur beschreiben, also im klassischen Sinne Infrastruktur, sondern wir können ja über die Code-Möglichkeiten wesentlich mehr beschreiben als nur die Infrastruktur. Also müsste man ja da theoretisch irgendwann mal sagen, naja, in Richtung Cloud müsste man eigentlich einen neuen Begriff finden.
Ja? Es gibt ja ähnlich wie es dieses XaaS oder Everything as a Service, so gibt es ja auch den Begriff Everything as Code. Der durchaus auch schon in den ein oder anderen Seiten geprägt wird. Wir reden ja nicht nur von Infrastructure, wir reden ja, wenn wir mit Ansible reden, auch über die ganze Configuration Management, was im Prinzip genauso codebasiert ist. Wir reden ja auch nicht nur von Terraform. Terraform ist ja tatsächlich in dem Fall nur die Basis. Das geht ja alles noch viel weiter. Und da ist dann tatsächlich, wie du sagst, dieses Everything as Code die neue IT.
Ja, also ganz klar, du hast ja vorhin erwähnt auch im Vorgespräch die Pizza-Bestellung, das war jetzt das Thema, das ich noch nicht kannte.
Ja, genau.
Mit der
Terraform-Provider.
Ja, genau. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich muss auch gestehen, wenn wir jetzt heute eine neue Lösung uns anschauen, dann prüfe ich, das ist immer so mit das Erste, was ich mache. Ich schaue, gibt es einen Terraform-Provider? Ist der offiziell gepflegt von dem Vendor, von dem SaaS-Anbieter, von wem auch immer, was wir da benutzen? Gibt es einen Third-Party-Provider? Warum ist es Third-Party? Ich frage beim Vendor nach, warum habt ihr das nicht? Weil du kannst, ja, wir haben doch hier die API, aber was, ja, ich kann halt mir selber was drum rappen, aber dann habe ich wieder den Aufwand. Ne? Also ich glaube, die On-Premise-Thematik, die wird tatsächlich auf der Ebene entschieden werden, ne? Weil ich möchte dann natürlich das, was ich aus der Cloud kenne, auch On-Premise anwenden. Ich möchte eine Datenbank mit Code bekommen, am besten mit Terraform oder was Ähnlichem und dazu das Monitoring und das Backup auch und die Firewall-Freischaltung von der Applikation auch.
Ja, alles. Ich will auch meine ganzen Kubernetes-Sachen damit steuern können oder was es auch immer noch gibt. Also ich habe mir gerade jetzt mal hier nochmal so diesen Provider-Seite bei Terraform auch aufgemacht. Ich meine, da gibt es die Unternehmensgeführten, aber selbst wenn ich dann weiterschaue, da fehlt nicht viel, was ich nicht irgendwie ansteuern kann. Also das ist schon Wahnsinn, was es da alles gibt. Auch GitLab zum Beispiel. Selbst Oder was ich auch eingesetzt habe, was auch witzig ist, du kannst ja sogar auch deine, auch für M365 durchaus Bereitstellungen oder Konfigurationen für Office 365, Teams-Erstellungen, kannst du automatisiert über Terraform auch steuern. Eigentlich alles, wo eine API dahinter hängt, wenn ich das so richtig sehe, oder?
Ja, wo es eine API gibt und wo sich jemand die Mühe gemacht hat.
Die rein zu wrappen, ja. Also ich hatte ja schon von Mastercard gibt es so einen generischen Terraform-Provider, wo du dann, wenn du etwas hast, das noch kein Terraform-Provider hat, dann kannst du den mit Curl da drin wrappen. Dann kannst du zumindest weiterhin Terraform benutzen und musst jetzt nicht irgendwelche ausbrechende oder nochmal hast du nicht einen Medienbruch zwischen Terraform und was anderem, was ich immer eigentlich auch recht wichtig finde, dann kannst du im Notfall auf sowas zurückgreifen. Aber das würde ich dann, glaube ich, sogar noch lieber machen, wie so einen Medienbruch, wo ich dann woanders unterwegs bin. Weiß nicht, ob Medienbruch der richtige Begriff jetzt ist.
Aber es ist ja immer schon ein Problem, wenn man also das hat man ja früher bei der Entwicklung, Softwareentwicklung oder so auch schon immer gehabt, wenn man in unterschiedlichen Programmiersprachen dann einen Übergang hatte einfach. Und teilweise, also am Anfang von Terraform hat man sowas hergenommen, dass man manche Sachen, die Terraform noch nicht konnte, dann mit PowerShell mehr oder weniger adressiert hat, aus dem Terraform-Code heraus, wenn es jetzt um Azure in dem Fall ging. Das war auch schon unschön und man hat sich gefreut, sobald man das einfach eindeutig und gemanagt und gepflegt dann in den Code wieder überführen konnte. Das ist natürlich für die, du hast immer bei einem, du kannst nicht mehrere Sprachen oder mehrere Sachen pflegen. Da brauchst du immer dann einen größeren Aufwand oder Spezialisten. Und die will ich ja auch wieder nicht mehr.
Braucht halt eigene Entwickler auch, ne? Also, wenn du jetzt einen eigenen Terraform-Provider schreiben willst, brauchst du halt jemanden, den du dafür auch abstellst, ne? Und es ist schon ganz gut, wenn der Vendor, den du nutzt, ob es jetzt ein Cloud-Anbieter ist, ein Software-as-a-Service-Tool, eine Plattform, wenn das bereitgestellt wird, ne? Du hast ja schon genug mit zu tun, deine, je nachdem, wo du herkommst, On-Premise-Kollegen darauf zu trimmen, dass die jetzt Entwickler sind, ja, oder Systementwickler, absolut, oder irgendwas, wie man es will. Kannst du nicht noch Go beibringen und sagen, ihr macht jetzt, schreibt jetzt eigene Terraform-Provider. Das ist halt auch von der Lernschwelle, ist eine Lernkurve, ist das extrem, extrem hoch.
Das ist durchaus auch nochmal eine ganz andere Liga. Also wir geben ja selbst auch so Terraform-Einstiegs-Workshops und wenn einer ein bisschen Know-how hat, dann hast du mit ein paar Stunden schon jemanden, der Terraform zumindest grundsätzlich versteht. Und selbst bei so Anfängerkursen, wenn du so einen Halbtages- oder Tagesworkshop machst, wo du selbst Hands-on machst, dann bist du danach schon fähig, damit zu arbeiten. Also sowas kannst du mit einer klassischen Programmiersprache nicht erwarten.
Das ist richtig, ja. Also wir hatten erst vor kurzem ein paar Workshops, da haben wir es ja auch wieder festgestellt. Ja. Also du merkst aber auch bei den Teilnehmern immer, wer hat denn schon mal ein bisschen Erfahrung gehabt und wer nicht. Das merkst du auch ganz klar, aber am Ende des Tages habe ich bis jetzt tatsächlich noch niemanden gehabt, der unzufrieden rausgegangen ist, sage ich mal an der Stelle.
Ein bisschen Vorerfahrung haben, die Kollegen oder irgendwas, ne? Also das gehört halt mit dazu, aber ja, ich denke...
Das ist tatsächlich aus der Erfahrung die größte Hürde bei den meisten Leuten. Dann das, weil Git, dieses Verständnis, wie Git funktioniert und wie ich immer noch in der gleichen Datei zu unterschiedlichen Zeiten, aber die Datei heißt ja immer noch gleich, aber sie ist dann doch nicht mehr die gleiche Datei, die jemand anders hat. Diesen Schnackler im Kopf hinzubekommen, den habe ich bei manchen Leuten durchaus als längerfristig gesehen.
Ja. Oder warum muss ich da jetzt einen Pull-Request machen? Wie funktioniert das denn? Und warum muss denn jetzt jemand anders merchen und warum sollte nicht ich das tun? Also da kommt halt noch viel mehr dazu. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das halt in Zukunft einfach braucht. Sonst kommst du nicht mehr mit dem Business Need mit. Ne? Da habt ihr ja im vorletzten Podcast drüber gesprochen und das ist halt auch, weil was wird ansonsten passieren? Das Business wird hergehen und sich jemand besorgen, der es tut.
So schaut's aus. Tatsächlich. Und das ist, glaube ich, die IT der Zukunft, die verstanden werden muss, dass man einfach hier die Bereitstellung schaffen muss und diesen Speed und diese Möglichkeiten und diese Anforderungen aus dem Business kann ich manuell und mit normalen Doings und mit meinen normalen Spezialisten nicht mehr steffen.
Was aber auch zum Beispiel interessant ist, ich hatte heute eine Vorstellung von einem Tool, wo du im Endeffekt hingehen kannst und kannst als Firma sagen, hier, du stellst jede Umgebung, die du hast, also sei es zum Beispiel deine Private Cloud, GCP, AWS, Azure, stellst du zur Verfügung, kannst sagen, okay, die entwickeln hier zum Beispiel ein neues Produkt, dann startest du im Endeffekt ein neues Produktteam, hast einen Stakeholder bzw. einen Product Owner eher gesagt dafür und der kann dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt eine neue Dev-Umgebung, ich brauche eine neue Prod-Umgebung und kann sich das an einer zentralen Stelle für alle Oberflächen beschaffen. Hat den Vorteil, wenn sie da was bestellen, kriegen sie im Endeffekt eine komplette Umgebung soweit vorgestellt erstmal auf organisatorischer Seite. Das heißt, die Subscription ist da, die ganze Cloud Adoption Framework hier an der Stelle ist abgearbeitet. Das heißt, wer hat welche Rechte, welche Benutzer soll es da geben, welches Airbag-Konzept wird umgesetzt und. Und du kannst im zweiten Schritt dann sagen, okay, wenn dieses Grundkonstrukt steht, dann kannst du im Endeffekt noch eine Landing Zone dahinter schieben, wo du halt sagst, okay, da ist jetzt nicht nur das ganze Governance und Compliance mit abgebildet und Airbag, sondern halt auch schon die erste Infrastruktur, die da gebraucht wird, ja. Und du kannst dir halt dann noch nachbestellen, kannst sagen, wir entwickeln da jetzt was. Und wenn es in einen Production State geht, könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich brauche jetzt eine Anbindung nach On-Premise und so. Und die bestellen sich das tatsächlich einfach alles nur noch aus dem Service Marketplace heraus. Und dieser Service Marketplace ist im Endeffekt einfach bloß eine offene API, die macht nichts anderes macht, als hinten raus an deine entwickelten CI/CD-Pipelines anzustoßen und halt die nötigen Informationen zu übergeben. Das heißt, die gehen den ganz krassen Weg und sagen halt einfach, naja, die Leute brauchen doch nicht mehr auf den Portalen der Cloud-Anbieter rumhängen oder ähnliches, sondern wir wollen es noch einfacher gestalten und sagen halt einfach, wir geben gewisse Services vor, die können sich auch komplette Entwicklungsumgebung bestellen, wenn sie möchten, dass sie sagen, okay, wir hätten gerne noch ein Azure DevOps dazu, wir hätten das noch dazu und es funktioniert tatsächlich recht gut an der Stelle, ja. Es sind keine vorgefertigten Module, die du dir einfach da zusammenklicken kannst, sondern du musst es tatsächlich mit Terraform Ansible dementsprechend zur Verfügung stellen. Aber ich finde den Weg an der Stelle auch wieder interessant, weil diese ganze Zurverfügungstellung, sage ich mal, der Bestellprozess von ich brauche eine Subscription und alles, was ich dazu brauche, kann ich mir über eine zentrale Stelle holen, auch sehr interessant. Gerade für, sage ich mal, Kunden, die jetzt kein Helpdesk oder Ticketsystem jetzt schon in Verwendung haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich heute tatsächlich sehr, sehr überzeugt, das Tool.
Aber das wollte ich gerade sagen. Das ist aber natürlich nochmal eine ganz andere Schicht, die man dort anspricht. Also das ist kein Use Case für ein wirklich großes Unternehmen. Oder ich würde sogar schon sagen, so ab dem Mittelstand ist es eigentlich eher so, dass dort natürlich das Know-how eher aufgebaut werden sollte. Du hast schon Probleme, wenn du diesen Abstraktionslayer dir holst, dass du hier natürlich immer noch mehr dir eine Abhängigkeit dahin baust. Das ist eigentlich eher was, so wenn ich das jetzt gerade gehört habe, um halt eine sehr, sehr schnelle Einstiegskurve hinzubekommen, ohne eigenes Personal mit Know-how und
Nein, du musst das aufzubauen. Personal mitliefern. Das ist nicht so, dass du das alles vorgefertigt und nach dem Motto hier friss oder stirb kriegst, sondern du bekommst halt einfach eine Möglichkeit, zentral deine Abrechnung zu schaffen, deine Compliance-Richtlinien umzusetzen und auch überprüfen zu lassen, ohne dass du jetzt sagst, du musst dich tatsächlich in den Clouds selber intensiv damit beschäftigen, musst alle einzeln anbinden. Und du kannst halt den ersten Punkt einfach damit erschlagen, dass du das sozusagen festlegst, aber das Know-how natürlich, wie das dann aussehen kann innerhalb der Umgebungen, das musst du mitbringen. Und die Kunden, die hier bereits haben, sind tatsächlich schon sehr große Kunden aus dem Bankenumfeld, aus der Automobilindustrie. Also das ist da sind schon namhafte Unternehmen mit dabei.
Die aber halt gesagt haben, kein Open-Source-Produkt an dem nach,
nein,
oder?
Nein, nein, nein. Es war mal ein Open Source Produkt, aber mittlerweile sind sie halt tatsächlich umgestiegen und verkaufen das hier an der Stelle als entweder als SaaS-Umgebung oder als Private SaaS. Also sprich, Private SaaS ist dann halt hier tatsächlich mehr eine Managed Service-Umgebung, die aber bei dir läuft. Aber wie gesagt, sie verkaufen es mittlerweile an der Stelle.
Also bei uns versucht man sowas selber zu bauen, also was Ähnliches, sage ich jetzt mal. Und ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer mit dem Pace, den die drei oder ne, vier, wenn wir die Ali-Cloud dazu
Ja.
nehmen, den diese vier Hyperscaler, oder müssen wir Oracle der Neutralheit auch noch dazu nehmen? Naja, nennen wir sie einfach Hyperscaler. Die Pace, die die halt haben, die ist enorm hoch. Ne? Was die in einem Monat raushauen an Features und dann hast du mehrere angedockt an so eine Plattform und musst A, sicherstellen, dass Bestandsthemen alle weiter funktionieren, musst auch die neuen Services anbinden. Da musst du schon viele Bälle parallel jonglieren, dass das sauber funktioniert.
Also ich muss auch sagen, ich kenne die Lösung jetzt nicht, die du da meinst, Peter, tatsächlich, aber ich weiß, dass es solche Ansätze ja schon häufiger gegeben hat, und das durchaus eine Herausforderung ist, wie stark das dahinter gemaintained wird, wenn es läuft und wenn man sich darauf verlassen kann. Genau wie der Andi sagt, ist das natürlich schon eine Abstraktionsschicht, die ich dazwischen ziehe, wo ich mit normalem IAC ja eigentlich auch schon hinkommen würde. Also es ist ja nur eine Einstiegserleichterung eigentlich, wenn ich das so verstehe. Weil im laufenden Betrieb muss ich ja dann trotzdem meinen Code pflegen.
Ich habe es jetzt so verstanden, dass halt auch ein Produktowner sich einloggen kann da und sehen kann, was kosten eigentlich meine Produkte und was kosten die pro Stages. Ne? Also was ich da, deswegen habe ich nach Open Source gefragt, was ich kenne, ist das Thema Backstage, das von Spotify. Das haben die, glaube ich, noch als Beta oder Alpha getaggt. Das ist genauso eine Art Ökosystem, wo du dir, also eine Art Developer-Plattform, ne, wo es eben darum geht, einen Katalog bereitzustellen von Services und du kannst dir den dann einfach da bestellen als Produktteam und kannst im Hintergrund eben festlegen, was du eben da überhaupt erlauben möchtest, dass du sagst, okay, in GCP darfst du Kubernetes benutzen, du darfst Cloud SQL und Cloud Storage benutzen, aber kein BigQuery, weil das so GCP-spezifisch ist, dass du da nicht mehr davon wegkommst, ne? Dass du solche Sachen da halt machen kannst.
Ja, wie
Und
so ein Admin-Portal mehr oder weniger.
ja.
Okay.
Und da finde ich tatsächlich das Backstage, das könnt ihr euch mal anschauen, das finde ich ganz interessant, aber kann auf jeden Fall den Need danach verstehen. Jetzt selber bin ich aber auch bei dir, dass ich sage, ich will das alles mit Terraform machen. Ne? Aber das Reporting brauche ich dann halt anders wie die Kostenthematiken, dass ich die transparent bekomme.
Sowieso, den Need kann ich auch nachvollziehen. Also der ist am Markt definitiv da.
Also ich glaube, man muss auch ein bisschen man muss unterscheiden. Also dieser Service Marketplace, den es ja dann zu befüllen gilt, sage ich an der Stelle, ja, das ist nichts, was die jetzt out of the box liefern. Ja, das ist tatsächlich etwas, was wo du mit Terraform oder mit Ansible, je nachdem wie du es möchtest, liefern musst an der Stelle. Ja, du kannst dich auch zum Beispiel entscheiden, dann zum Beispiel auch zu sagen, okay, für irgendwelche On-Premise-Anbindungen zum Beispiel möchte ich aber Yatrix verwenden oder ähnliches. Das ist das, was du liefern musst. Sondern tatsächlich, sage ich mal, dieser erste Baustein zu sagen, okay, wir haben hier eine Abteilung, die möchte ein neues Produkt rausbringen und die brauchen jetzt erstmal eine Subscription. Die Subscription muss im Endeffekt unseren Vorgaben entsprechen. Das heißt, auch dieses Landing Zone Prinzip, sage ich mal, nicht infrastrukturell, sondern organisatorisch mit den ganzen Zugriffen, Loggings und solche Geschichten. Das ist das, was die tatsächlich zur Verfügung stellen, wo die sagen, das können die einbetten, aber dann Infrastrukturparts oder Services, die du dann nutzen darfst innerhalb dessen, das ist tatsächlich etwas, wo du dann selber einfach mitliefern musst.
Ja, kann man machen. Durchaus.
Wie gesagt, auch solche Billing-Themen sind da mit drin, wo du dann zum Beispiel sagst, okay, wenn sich jetzt halt darüber jemand bestellt, dann kannst du zum Beispiel sagen, du legst oben noch Fees drauf, die dann automatisch mit abgerechnet werden und sowas. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Also gerade, sage ich mal, bei Unternehmen, die, glaube ich, viele Projekte haben, wo sie halt auch dementsprechend verrechnen müssen, da zum Beispiel ist dieses Tool, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht.
Aber da hat sich ja sowieso, also ich kann es jetzt tatsächlich auch nur aus der Azure-Welt sagen, da hat sich ja jetzt eh schon eingebürgert, dass man eher in Unternehmen mit sehr, sehr vielen Subscriptions arbeitet und hier dann sozusagen das Billing dann eher auf eine Subscription mehr ablegen kann, um das darüber zu steuern. Aber es ist natürlich eine komfortable Lösung. Ja, jetzt sind wir schon wieder im Billing angekommen. Hat eigentlich jemand von euch schon mal die Terraform Pricing-Vorschau getestet oder verwendet? Gab es doch mal schon vor längerer Zeit, dass das mit angezeigt wird.
Genau, also ich kenne es aus dem Enterprise-Umgebung von Terraform aktuell, dass wenn du das deployst, auch schon beim Plan, zeigt er dir einfach an, was die Maschine, wenn du sie 24/7 betreibst, im Endeffekt dich im Monat kostet. Das ist ganz lustig, funktioniert tatsächlich recht gut.
Also so mit allen Regionen und allen Spezialitäten oder immer nur so die Standardfälle? Mhm. Echt? Okay.
Cool. Also ich habe es jetzt mal gehabt in Deutschland und USA, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was da, glaube ich, nicht berücksichtigt ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind irgendwelche Sonderagreements, die halt mit deinem EA-Vertrag kommen.
Mhm. Aber wenn du jetzt so Preemptive Machines hast oder sowas, das ist schon mit drin, sind ja andere Maschinentypen einfach. Muss er eigentlich haben. Cool. Nee, genau. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, das ist aber, glaube ich, ein Enterprise-Feature. Aber ist durchaus ganz interessant, weil man quasi im Plan dann schon mal rausbekommt, so eine ungefähre Tendenz, was das Ganze anbringt.
Richtig, und vor allem, du siehst auch erstmal, was kostet mich die Büchse, bevor ich sie tatsächlich mal rausdeploy. Und dann kannst du dir, glaube ich, auch einfach wirklich nochmal überlegen, ob das denn wirklich so sinnvoll ist. Weil das haben wir ja in der Cloud immer noch, sage ich mal, zu häufig, dass entweder die Leute nicht verstehen, was die Kosten sind, die entstehen, wenn sie das nutzen. Und auf der anderen Seite, was sie auch nicht verstehen, ist, dass sie vielleicht einfach aus dieser Oldschool-Denke heraus einfach eine falsche Maschine wählen und halt einfach, sag ich mal, die wirklich große Maschine auswählen, obwohl sie einfach gar nicht brauchen. Ja? Also das ist mir zumindest jetzt bei den letzten Gesprächen auch schon oft mit Kunden aufgefallen, die halt einfach gesagt haben, ja, aber hätten wir gewusst, dass der Service so viel kostet. Sag ich, ja, Moment, was heißt denn der Service so viel kostet? Und dann schaust du halt mal ein bisschen näher drauf und dann stellst du halt fest, dass sie halt einfach immer so das Größte ausgewählt haben, was sie gefunden haben, weil das passt ja dann schon. Ja? Dass sie dann aber einen falschen Maschinentyp ausgewählt haben oder den Service einfach falsch gesized haben, das war denen an der Stelle einfach auch gar nicht bewusst.
Es schärft halt auch vor allen Dingen die Awareness. Also der Punkt, den ich auch schon angesprochen habe oder den Kunden durchaus fordern, ist, dass es ganz schwierig ist, wenn dann derjenige sich nur noch über Terraform oder über Code oder über, vielleicht muss er sogar nur noch irgend so ein TF-WAS-Files editieren und kriegt sonst überhaupt nichts mehr mit, wenn es noch nicht vollautomatisiert ist, was dahinter passiert. Und irgendwie würde ich ihm gerne einen Output liefern wollen, dass das, was er gerade deployed hat, welchen Wert oder welche Kostenbasis das hat und nicht erst, wenn er irgendwo wieder auf den Billing klickt oder wenn der Projektmanager eine Warnung kriegt oder wenn er irgendeine Quota gerissen hat, sondern tatsächlich hier, bevor ich auf Enter drücke, wird mir zumindest ungefähr eine Hausnummer angezeigt, was da gerade passiert. Finde ich ein durchaus interessantes Feature.
Ja, also hilft ja wieder bei der Transparenz-Thematik, ne? Und auch da ist es halt überhaupt mal möglich, eine Transparenz zu schaffen. Das ist ja in der On-Premise-Welt schwierig, das runterzubrechen. Ne? Was kostet mich meine Firewall-Lizenz jetzt auf diese eine VM runtergebrochen? Ist eine wahnsinnig schwierige Rechnung, ne? Und das nehmen dir die Cloud-Vendoren ab und du kannst schön sehen, was kostet. Das mag vielleicht erstmal alles sehr viel teurer erscheinen, ne? Aber ich glaube tatsächlich, die Transparenz, die hilft ja auch der IT, einfach mal Themen besser zu hinterfragen.
Das ist auch ein ganz guter Stichpunkt, weil oftmals hat man ja früher auch einfach Services oder Produkte so bereitgestellt mit diesen EDA-Begründung. So, ist ja egal, ob der Server da 24/7 rumeidelt und welche Größe er hat oder wie ich dir das aufbaue. Ich baue dir das genau so auf, weil ich die Hardware da habe und nicht, weil es der sinnvollste Weg oder die beste Nutzung ist.
Und du musst auch immer auf den Peak Load optimiert haben, ne? Oder zumindest genug Hardware dafür da haben.
Das ist ja sowieso ein Riesenpunkt, den die Cloud einem einfacher macht. Ja. Ja. Vielleicht auch tatsächlich noch so eine Sache, die wir gar nicht so häufig angesprochen haben, auch bei uns im Podcast nicht, dass es tatsächlich ja auch mir das einfacher macht. Ich kann quasi mein Base-Workload, den kann ich ja immer noch on-premise haben und meine Standardsoftware. Aber ich kann durchaus Sachen, die ich nicht einschätzen kann, die vielleicht auch saisonbedingt sind oder vielleicht nur einmal im Monat eine hohe Leistung brauchen. Vielleicht, wenn ich irgendwelche Sachen, die nur zum Monatsende oder nur zu bestimmten Daten laufen, dann ist natürlich, brauche ich mir nicht zusätzliches Blech vorhalten, nur um diese Peaks abfangen zu können.
Du willst lachen. Okay. Ich hatte das tatsächlich bei meinem Kunden, der hat einmal im Jahr, hat er für 4 Wochen eine Maschine gehabt, die er im Endeffekt eigentlich auch nur dafür eingeschalten hat. Und zwar für die Zuckerrübenernte. So bescheuert, wie es klingt. Aber du hast halt einen relativ kurzen Zeitraum, wo diese Dinger geerntet werden. Und da ist es so, dass die auch angefangen haben, hier schon mit IoT zu arbeiten. Warum? Diese Erntemaschinen haben dann im Endeffekt schon angegeben, wie viel Tonnen bzw. Kilo sie geerntet haben. Und wenn es ein recht fortschrittlicher Landwirt war, war tatsächlich auch schon so eine Art Waage eingebaut in diesen Hänger. Und dann war das alles drin und der hat dann die Information bekommen, okay, alles klar, du hast so und so viel geladen. Und dann hat er bekommen, du kannst das jetzt für den und den Preis verkaufen, musst es halt da und da abliefern, möchtest du das machen, ja oder nein. Also im Endeffekt wie so eine digitale Börse. Und wenn er vom Acker gefahren ist, hat er schon automatisch gewusst, wie viel Kohle ihm jetzt seine Ladung, die er da hinten drauf hat, einbringt. Und das war halt tatsächlich einfach System, das war halt nur für diese paar Wochen von der Zuckerrübenernte und dann war es wieder obsolet und dann haben sie es wieder abgeschalten.
Ich meine, ja. Er hat noch live die Zuckerrübenbörse angebunden, dass er weiß, zu welchem Händler er es bringt und welchen Preis er bekommt.
Ja, genau.
Ja, spannend.
Also ich hätte das Projekt damals auch gerne weiter begleitet. Ich habe aber tatsächlich damals an den Arbeitgeber gewechselt. Deshalb wäre es bestimmt interessant gewesen, weil, wie gesagt, die haben auch dann viel mit IoT angefangen. Aber es funktioniert anscheinend immer noch. Also ich habe zumindest nichts Negatives gehört, sonst wären sie bestimmt bei uns gelandet.
Es ist ja gerade saisonale Geschäfte oder was ich auch schon mit Kollegen gesprochen habe, wenn dann irgendeine Werbekampagne vielleicht auch mal läuft, kann ja durchaus sein, dass ich irgendwann mal eine Werbekampagne fahre und für die Zeit einen höheren Peak auf meine Services oder so kriege, den ich gar nicht einschätzen kann, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie die anschlägt oder wie das zur Verfügung ist. Und der Worst Case ist ja sozusagen der, dass ich eine Werbung fahre und dann ist der Service unavailable. Dann habe ich ja gleich doppelt alles in Sand gesetzt. Und genau solche Thematiken sind halt ganz, ganz schwer zu berechnen und vorherzusehen, wenn ich die Skalierbarkeit oder die Flexibilität nicht anbieten kann. Und da ist mir dann letztlich auch egal, was es kostet, weil wenn der Service unavailable ist, ist der Schaden, Image und Verlustgeschäft einfach doppelt.
Ja, wobei ich glaube, man muss das schon auch ein bisschen einbremsen, ja. Weil ich sag mal, einfach so unendliches Rausskalieren, sag ich mal, moderner Angriff kann natürlich an der Stelle auch dazu führen, dass man halt einfach sagt, man beschießt die Systeme an der Stelle halt einfach mit so viel Last, ja, die im Endeffekt aber kein Outcome erzeugen, aber dich im Endeffekt dazu zwingen, dass du immer mehr rausskalieren musst, ja.
Und dafür da gibt es ja wieder andere Schutzsysteme. Das heißt ich ja nicht, sagen, dass ich es beliebig einfach nur dahin stelle.
Naja, aber man muss es auch richtig machen wieder an der Stelle. Ich glaube, das ist ganz, muss man auch mal ganz klar sagen. Man muss sich genau überlegen, was man tut und wie man es tut wieder und sich nicht einfach darauf verlassen, sondern nach dem Motto, ja, Skalierungsfähigkeit, das macht dann der Provider schon, dass da nichts passiert.
Das ist das alte Lied. Das ist bei allem so.
Und wenn du groß bist, musst du ja auch bei deinem Cloud-Vendor vorreservieren, ne? Das darf man ja, muss man ja auch mal erwähnen, glaube ich. Ja. Ich hatte vor 3, 4 Ausgaben Etsy mal drin und der Use Case letztes Jahr mit Corona-Start. Ich glaube, Etsy war es sogar. Ja. Es ist so ein, wer Davanda noch kennt, das gab es ja mal in Deutschland, das gibt es nicht mehr, ist so ein Marktplatz für selbstgemachte
Selbstgemachtes.
Artikel, wie wahrscheinlich deine Frau jetzt dann mit ihrem Plotter dann anfangen kann. Aber halt auch, das sind auch viele im großen Stil so, ja, Leute, die eben Handgemachtes verkaufen, oder so Trikots, T-Shirts, Lederhandtaschen oder solche Sachen. Die Leute stehen ja so auf Handmade und auf nachhaltige Sachen. Ja. Und die haben einen enormen Boom jetzt gehabt, am Anfang Corona, weil eben das System auch viel von kleinen Händlern benutzt wurde. Und die sind da erstmal gar nicht mehr hinterhergekommen mit ihrer Prediction und haben versucht, das eben hochzurechnen von. Was hatten die? Ich glaube, die nehmen immer ihren, wie heißt das, Erntedankfest hier, der Prime Day in den USA
Halloween
und
oder
haben das
was ist das? Nee,
hochgerechnet.
Thanksgiving.
Ja, genau,
Black
danke.
Friday.
Black Friday, danke. Jetzt, mir ist der Name nicht eingefallen,
So,
weil der in
genau.
Deutschland geschützt ist und du nicht nutzen darfst, so einfach. Und haben das hochgerechnet und haben dann auch bei ihrem Cloud-Vendor Instanzen vorreserviert, dass die auch dann wirklich da sind. Ne? Also, wenn man eine entsprechende Größe hat, dann kann man auch nicht einfach auf den Knopf drücken und ist alles da. Das ist ein bisschen naiv zu denken, weil dann braucht man es vielleicht in der Region und da ist es halt nicht mehr da, wenn man es nicht reserviert hat.
Absolut. Also erstens mal das. Zweitens mal, ja, man muss natürlich auch die Schutzvorkehrung machen. Ich habe das vielleicht auch sehr, sehr lapidar jetzt einfach mal so gesagt, dass die Möglichkeit einfach dafür da ist. Aber sie ist einfacher da, ist, dass ich mir die Hardware für diese Zeiten spontan hinstelle und sie nicht weiß, wie lange ich sie brauche. Aber spannend zu sehen, dass dass die Cloud eben auch nicht einfach nur mit jedem Klick unbegrenzt da ist. Aber das diese Quotas, die erreicht man ja durchaus in dem Unternehmen auch relativ bald, auch wenn man API-Calls und so weiter, die sind auch erstmal eingeschränkt und werden danach geblockt, wenn zu viele reingehen oder zu viele angefordert werden, dann muss ich dann auch meine Quotas innerhalb der Cloud entsprechend konfigurieren. Also da gibt es schon Schutzmechanismen, an die man auch denken muss. Einfach nur hinstellen und sagen, jetzt kann ich alles abfangen, funktioniert natürlich nicht.
Ja, also man braucht, es wäre immer, man, die Naivität, die trifft man nach wie vor, ne? Dass die Cloud einem alle Probleme löst. Mit Infrastructure as Code kann ich viel machen, aber auch nicht alles. Ja. Ein paar Themen muss man trotzdem noch, sein Hirn muss man trotzdem noch benutzen.
Und zum Glück ist es so, kann man jetzt vielleicht auch schon nochmal hier, wo wir der Stunde Zeit uns nähern, sagen, zum Glück ist es so, dass unser Wissen, unsere Erfahrung, unser Know-how auch in Zeiten oder vielleicht in gerade in Zeiten von Everything as Code und von Everything as a Service und Cloud mehr denn je gebraucht wird, um diese Einschätzungen und genau auch an diese Sachen zu denken, die einem ja immer so leicht verkauft werden.
Ja, Versprechungen sind schön, gell? Aber ich glaube, man muss immer den ehrlichen Blick drauf haben und auch noch mal immer nachfragen.
Immer nachfragen und aber auch durchaus als sich seine Skepsis bewahren. Also, wir haben ja auch, gerade wenn hübsche Marketing-Slides von den Providern kommen, wird dort immer sehr schön überspitzt Werbung dafür gemacht, wie schön einfach und perfekt alles läuft. Und die Realität sieht halt dann doch anders aus.
Aber ich glaube, das haben wir auch immer gelernt, schon als Kinder. Alles, was immer schön ist, hübsch und glänzt, es kann nie so gut sein, wie man sich es vorstellt.
Naja. Vorstellen kann ich mir viel.
Wie es halt dann realistisch wird, ne?
Das ist ja, da hat man schon das ein oder andere Spielzeug enttäuscht ausgepackt und festgestellt, dass es nur irgendein Plastikkraffel war.
Ist heute immer noch so.
Das ist heute immer noch so, ja.
Kann ich dir als Papa einfach garantieren, das ist heute immer noch so. Da ist manchmal die Tageszeitung zum Spielen interessanter als das Spielzeug, was du gerade gekauft hast.
Ja, wenn man sich die Cloud bei Wish bestellt, oder?
Pearl, Pearl.
Damals war es Pearl, heute ist es Wish.
Ja, Pearl gibt es immer noch. Es ist mir heute aufgefallen erst.
Ja, ja, aber der Spruch ist ja Wish.
Wunderbar.
Ja, Wahnsinn. Andi, hast du noch ein Schlusswort für uns? Eine Anekdote oder zum Finale unseres Podcasts gemeinsam heute?
Nö, wir haben halt, denke ich, viele Themen jetzt tangiert und ich glaube, man kann viele davon auch nochmal in der Breite oder in der Tiefe dann detailliert besprechen, aber so, ich finde es eine spannende Sache auf jeden Fall. Und ich glaube, für alle, die klassisch in der Infrastruktur arbeiten, ist das Thema Infrastructure as Code wichtiger denn je. Aber man sollte sich auf jeden Fall anschauen und ja, bei seiner nächsten Einkaufsentscheidung prüfen, ob sein Anbieter Software as a Service Tool das eben unterstützt, weil das erleichtert euch viel Arbeit. Und man muss einfach mal anfangen.
Das ist, glaube ich, genau das Schlusswort. Fangt damit an, schaut es euch an und dann werdet ihr sehen, dass nach einem bisschen Umgewöhnung ihr die Vorteile nicht mehr missen wollt.
Also, aber Ralf, ich habe das schon gerade richtig verstanden, oder? Der Andi hat uns gerade angeboten, dass er auf alle Fälle mal wieder vorbeikommt, damit wir das eine oder andere Thema noch mal ein bisschen breiter diskutieren, oder?
Ja, ich habe das auch so gehört. Wir müssen doch mal in die Tiefe gehen, habe ich gehört.
Gerne, sehr ja. Gerne. Hat mir sehr viel
Wunderbar.
Spaß gemacht.
Uns auch, Andi. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
Ich sage auch merci. Vielen Dank. Es war wirklich ein hervorragender, glücklicher Zufall, dass wir hier zusammengefunden haben. Und ich hoffe, wir werden noch viel Zeit und Kooperationen mit in und über der Cloud haben.
Sehr gerne, bin bei allem dabei.
Dann an alle, Andi, dir vielen Dank, auch an alle da draußen. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Müssen wir euch diesmal leider schon mal enttäuschen. Das werden dann bloß wieder der Ralf und ich sein, so wie es aktuell aussieht. Aber wir freuen uns. Und ja, wie immer, Fragen, Kritik, Sonstiges gerne gesehen, immer einfach direkt an uns über die üblichen Kanäle, LinkedIn, E-Mail und Sonstiges. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Servus, bis zum nächsten Mal.
Pfiat euch.
Ciao.